IT.
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 �in ja ein Vertriebler und den unterstellt man in der Regel. Die haben keine Ahnung von dem, was die da sagen.
Alles, was Adrenalin mit sich bringt.
Manchmal ein bisschen zu emotional, aber das gehört zum Leben dazu.
IT auf die Ohren.
IT auf die Ohren, Folge 21 und wir reden weiter über Virtualisierung. Wir, das sind in dem Falle die zwei Herren von der IOK, Elmar Steinhoff und Mike Unger und von der Hewlett Packard Enterprise, Jeremy Masso. Wir haben ein bisschen in der Folge 20 die Hintergründe, die Entstehung und so weiter von Virtualisierung beleuchtet. Und jetzt wird's kritisch. Elmar hat so manchmal Bauchschmerzen, wenn es um VMware und Co. geht.
Ich habe Bauchschmerzen, aber ich bin auch nicht der Einzige. Wir haben in der Virtualisierungswelt ein paar Veränderungen gehabt in den letzten anderthalb Jahren. Und der Platzhirsch VMware mit vSphere als Virtualisierungsplattform wurde gekauft von einem Unternehmen namens Broadcom. Broadcom hat also relativ schnell diese Übernahme gemacht und hat danach angefangen, Lizenzmodelle zu ändern, Personalien zu ändern, es sind Jobs weggefallen, es wurden Prozesse eliminiert und nicht neu geschaffen oder die Neuschaffung hat ewig gedauert. Das hat die IT-Welt ziemlich erschüttert, weil neben diesen Kosteneffekten auch das ganze Thema Vertrauen tatsächlich gelitten hat. Und das ist eine Vertrauenskrise, in der wir Stand heute immer noch stecken.
Was heißt das konkret für die Kunden?
Das Tool an sich, also diese Lösung VMware vSphere, das ist halt das Hauptprodukt, was wir von VMware einsetzen bei unseren Kunden, ist perfekt. Da gibt's eigentlich gar nichts dran zu rütteln. Das ist eine technologisch vollkommen ausgereifte Lösung, die über die Jahre Innovationen mitgebracht hat. Und ich würde keinem Kundenstand heute sagen, dass diese Lösung in irgendeiner Form zu bemängeln ist. Also das unterstreicht unsere Technik auch immer wieder, dass es wirklich keine Gründe gibt, warum man das anzweifelt. Ich würde auch gleich zum Ökosystem ein bisschen was erzählen, warum das wichtig ist. Wenn ein Hersteller dahergeht und seine Kosten vervielfacht, dann bringt
jetzt kommt das Aber.
Genau, das ist das Aber. Dann bringt das Kunden in ganz schwierige Situationen. Also zum einen, niemand mag steigende Kosten. Wir haben das gesehen, als jetzt der Ukraine-Krieg losging. Plötzlich hat Gas und Strom einen Preissprung hingelegt. Da mussten sich einige wirklich hinsetzen und konnten das mit ihren regulären Haushaltsbudgets überhaupt nicht mehr stemmen. Das hat Unternehmen tatsächlich auch in Schwierigkeiten gebracht, die energiehungrig sind und so weiter. Gut, konnte man nicht vorweglaufen, weil Strom kommt halt nur aus dieser einen Dose und die Anbieter beziehen letztendlich auch irgendwo Strom und dann musste der bezahlt werden. Bei Broadcom ist es so, dass die ihr Lizenzmodell geändert haben. In der Vergangenheit war es so, dass ein Kunde eine Lizenz gekauft hat und hat den Support initial einmal mitgekauft für ein, zwei, drei Jahre und hat ihn danach verlängert und die Kosten sind dann etwas gesunken, weil ich eben nur noch Wartungskosten hatte. Das Ganze wurde umgestellt auf ein sogenanntes Subscription-Modell, also auf eine Software-Miete. Und diese Miete bedeutet, solange ich bezahle, kann ich die Lösung nutzen. Wenn ich nicht mehr zahle, funktioniert sie entweder gar nicht mehr oder bei VMware nur noch extremst eingeschränkt. Diese Entscheidung wurde ziemlich spontan gefällt, bei Broadcom das so zu tun. Und das hat den Effekt gehabt, dass bei Kunden teilweise Kosten sich verzehnfacht, verzwanzigfacht haben gegenüber den bisherigen Kosten. Jetzt ist eine Virtualisierungsplattform beim Kunden in der IT und im Rechenzentrum etwas, das man nicht einfach mal so wechseln kann. Und dieser Hersteller Broadcom ist sich dessen wahrscheinlich sehr bewusst gewesen. Das ist eine. Also die haben einfach mal Fakten geschaffen und haben gesagt, okay, zahlt. Ihr habt ja gar keine anderen Optionen. Jetzt stehen wir als Partner dazwischen und wir sprechen Empfehlungen für Hersteller aus. Wenn ich also einem Kunden sage, ich empfehle VMware als Virtualisierungsplattform, stehe ich in der Regel auch dahinter, was das Unternehmen mit seiner Produktpolitik so anstellt und auch mit seiner Preispolitik. Und dieser Vertrauensbruch, den Broadcom da tatsächlich in Richtung aller Partner gemacht hat, und hier im Raum sitzt ja gerade auch die Firma HPE. Selbst HPE wurde von einem auf den nächsten Tag seinen OEM-Vertrag gekündigt. Also wir haben in der Vergangenheit sehr viele Lizenzen über HPE einkaufen können und plötzlich hieß es, nee, ab morgen geht das nicht mehr. Das war ein Schlag ins Gesicht auch für eine HPE und das hat bei großen deutschen Konzernen ähnliche Effekte hervorgerufen, dass man gesagt hat, okay, dieser Partner Broadcom, VMware ist für uns nicht mehr vertrauenswürdig. Nicht, weil das Produkt nicht funktioniert, sondern weil die Dinge tun, die einfach vollkommen, ich weiß nicht, die empörend sind. Ich muss wirklich das Wort mal so sagen, wir sind vollkommen geschockt gewesen, was da passiert ist. Es gab dann eine Wellenbewegung der Hoffnung, Alle haben sich zurückgelehnt und haben gesagt, naja, die kommen schon irgendwann wieder auf den Boden an. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt 12 Monate zurückschaue, es wurde schlimmer. Also ich habe Kollegen im Vertrieb, die sich leider mit diesem Thema täglich beschäftigen müssen, nämlich diese Lizenzen anzubieten, zu verlängern. Und die sind teilweise verzweifelt, weil die Prozesse immer noch nicht funktionieren. Wir warten monatelang auf Lizenzlieferungen. Das ist eigentlich Luft, eine Lizenz. Das ist nicht wie ein Server, der erst zusammengeschraubt werden muss. Warum ist ein Hersteller, der das Geschäft seit 20 Jahren macht, nicht in der Lage, einen Lizenzfall zu generieren? Es gibt keine Mitarbeiter mehr, die für uns greifbar sind. Es gibt also wenige Köpfe, die wahrscheinlich noch da sind, die das Geschäft auch weiter betreiben. Die kümmern sich aber vermutlich eher um die Großen dieser Welt. Und wir als IOK sind kein kleiner VMware-Partner gewesen in der Vergangenheit, auch jetzt nicht. Aber im Vergleich zu den Großen wahrscheinlich verschwindend. Und die Devise, die man bei Broadcom jetzt ausgerufen hat, die machen diesen 80-20-Ansatz. Also sie möchten gerne mit 20% ihrer Kunden 80% des Umsatzes erwirtschaften. Das ziehen die knallhart durch.
Jeremy von HPE, du hast vorhin ein Loblied auf die Virtualisierung gesungen. Im ersten Teil dieser Gesprächsrunde, Folge 20 von IT auf die Ohren, wunderbar zu hören. Das, was Elmar jetzt gesagt hat, spricht eigentlich nicht dafür, dass ich das machen sollte. Oder ich schaue nach Alternativen.
Genau, also ich fand es sehr gut, wie Elmar es dargelegt hat. Also grundsätzlich das Produkt von VMware natürlich sehr ausgereift. 20 Jahre am Markt, Feedback von Kunden, Partnern, Geschäftspartnern mit dabei. Also es ist ein ausgereiftes Produkt. Da lässt sich gar nichts dran rütteln. Nichtsdestotrotz ist das Thema Vertrauensbruch ein riesiges Thema für die Kunden gerade. Also in den letzten anderthalb Jahren, seit Februar 24, seitdem das Ganze kommuniziert wurde, es wird teurer und nicht gerade ein paar Euro, sondern ein paar viele Euro. Seitdem führe ich quasi mit jedem Kunden die Frage, hey, was kann ich denn als Alternative machen? Gibt's Alternativen überhaupt am Markt? Und es ist natürlich klar, dass ich ein Produkt, was 20 Jahre etabliert ist, nicht mal eben ablösen kann im vollen Funktionsumfang. Das denke ich ganz klar. Kunden wollen das Ganze aber. Die wünschen sich natürlich diese Preispolitik, wie sie behandelt wurden oder werden, das ist natürlich maximal unsympathisch. Und ich als jemand, beispielsweise als IT-Leiter beim Kunden, habe ja meine Budgetverantwortung und kann dann überlegen, gut, was kaufe ich damit? Und natürlich ist das Budget auch irgendwo gekappt. Wenn ich also auf einmal die Lizenzkosten sind ein sehr großer Prozentanteil von diesen Budgets, von den IT-Budgets. Wenn ich da irgendwann komplett aus dem Ruder laufe, erstmal schwierig, das vielleicht nochmal meinem Chef wiederum zu verkaufen. Und auf der anderen Seite natürlich auch maximal unsympathisch aus einer Sicht, wie nehme ich das Ganze wahr, wie werde ich behandelt. Vor allen Dingen habe ich da vorher die gleichen Funktionalitäten bekommen. Also ich hatte mal in ein paar frühere Folgen auch reingehört, der Tobias Waltemode hat das so schön beschrieben, klassischer Kunde der IOK ist sozusagen der konservative ostwestfälische Kunde, hat früher seine Maschinen besessen, hat das Ganze gekauft. Und wenn ich jetzt den natürlich als Lehre dein Kran beispielsweise, dein Bagger, deine Maschine, die genau das Gleiche kann, soll jetzt aber bitte mal 10-mal so viel kosten. Nicht mehr 100.000, sondern jetzt 1 Million.
Würde keiner von uns machen.
Und du kannst die auch nicht mehr kaufen, du kannst sie jetzt bei mir nur noch mieten. Und es gibt gerade auch keinen anderen Baggerlieferanten, der dir ein Werkzeug liefert, das das Problem so lösen kann. Also diese Abhängigkeit so auszunutzen, das ist sehr ungut angekommen. Ja.
Also was machen wir?
Wir schauen natürlich erstmal rum. Okay, es gibt verschiedene Virtualisierungsmethoden am Markt. Das Ganze ist klar, wir hatten es in der Folge 20 schon mal so grob mit angeschnitten. Also Microsoft ist zum Beispiel relativ früh mit eingestiegen. Dann gibt es noch Lösungen also Open-Source-Lösungen, die KVM-basierend sind beispielsweise. Natürlich alles nur so, wenn ich jetzt wirklich einen kompletten Katalog mir aufstelle, wird es schwierig, eine komplette Ablösung zu finden. Und natürlich auch bei VMware, das Thema, wir hatten es auch mal besprochen, es geht um Supportabhängigkeiten von Applikationen. Viele Applikationen sind branchenspezifisch. Ich habe dediziert entwickelte Anwendungen und die sind irgendwo getestet, supported auf einem gewissen Hypervisor, auf einer gewissen Virtualisierungsplattform. Und das ist in vielen Fällen VMware. Also auch da kann ich nicht mal eben sagen, ich mache jetzt was anderes und laufe dann Gefahr, dass wenn meine Umgebung irgendwann steht, dass die jeweiligen Hersteller der Anwendung, der Hardware, wovon auch immer, sagen, ja, lieber Kunde, das Ganze läuft nicht auf einer supporteten Umgebung, da kannst du mal gucken, wie du zurechtkommst. Und jetzt ist es so, wir bei HPE haben schon seit vielen Jahren mittlerweile eine Strategie etabliert am Markt, die nennt sich Hybrid Cloud. Das bedeutet, dass, um mal kurz auszuholen, dass der Kunde am Ende des Tages seine Workloads da deployen kann, da starten kann, wo er sie braucht. Sei das eine Public Cloud, AWS, Google und Co. oder bei sich im Rechenzentrum. Und in vielen Fällen beobachten wir so, dass das Ganze natürlich beides Vorteile mit sich bringt. Und dann haben wir irgendwann, das war 2022, die sogenannte Private Cloud Enterprise auf den Markt gebracht. Das Ganze ist für den Kunden eine Lösung, ein Cloud-Feeling zu sich ins Rechenzentrum zu holen. Das Ganze aber mit Datensouveränität, die Daten liegen bei ihm im Rechenzentrum, er hat die ganze Kontrolle darüber. So viel mal dazu. In dieser Lösung war VMware ein zentraler und integraler Bestandteil. Die Funktionalitäten einer solchen Lösung brauchte einfach viel Funktionalität auf Virtualisierungsebene. Jetzt ist es so, wenn wir uns Lizenzen von VMware eingekauft haben und die natürlich auch mal eben verzehnfacht, verzwanzigfacht wurden, können wir die ja nur durchreichen. Unsere Lösungen wurden also auch maximal teurer. Oder wären es geworden. Denn wir sind in der Technologie-Company und haben wir gesagt, gut, dann bauen wir halt selber was in die Richtung. Haben uns dann mit ein paar Akquisitionen, zum Beispiel Morpheus Data, hingesetzt, das Ganze gekauft, um sozusagen erstmal eine Lösung für unsere Private Cloud-Angebote zu führen, dass der Kunde am Ende des Tages diese Lösung nutzen kann. Uns ist dann aber aufgefallen, hey, gerade ist am Markt so eine riesen Nachfrage. Kunden suchen Alternativen, was kann man machen? Und dann aus den Akquisitionen, unserem Know-how und etablierten Open-Source-Tools eine eigene Hypervisor-Lösung auf den Markt zu bringen, die am Ende des Tages so charmant ist, dass ich meine VMware-Umgebung parallel betreiben kann, aber nur noch das Nötigste, Lizenzkosten auf ein Minimum reduzieren kann und parallel auf einem anderen Hypervisor sozusagen meine ganzen anderen Workloads realisieren kann.
Mike, so wie Jeremy das gerade beschreibt, der Trend geht weg von VMware, merkst du das?
Es gibt die Kunden, die nachfragen, welche Alternativen haben wir am Markt, was Virtualisierung angeht. Das, was Jeremy sagte, auch das Thema Microsoft, Hyper-V gefallen oder auch Azure DHCI-Stack wäre eine Alternative. Aber die Kunden fragen natürlich, wie migriere ich denn dahin? Und welcher Aufwand steht für mich? Welche internen Kosten habe ich für eine Migration?
Ich stelle die Frage auch.
Wenn ich sehr viele virtuelle Applikationen betreibe, so 100 virtuelle Server, die muss ja auch jemand von A nach B auch migrieren. Die Manpower im Mittelstand, so wie wir ihn kennen als Kunden, die haben die Leute nicht. Und deswegen wird das aus meiner Sicht auf eine hybride Welt, was Jeremy schon sagte, hinauslaufen, dass man halt sein Business-Critical-Workload, den ich für meinen Hypervisor die Unterstützung habe, das weiterhin betreibe, das runterskaliere auf ein Minimum, die Lizenzen, und mein Mainstream-Workloads auf einem anderen Hypervisor, wie zum Beispiel HPE, VME, betreibe.
Und dann bin ich relativ immun gegen das, was da kommen mag? Oder laufe ich Gefahr, HPE wird auch eines Tages gekauft und ihr habt genauso eine Lizenzpolitik?
Also, ketzerische Frage, ich weiß.
Ketzerische Frage, korrekt. Sagen wir es so, HPE ist schon seit geraumer Zeit am Markt. Treibt sozusagen, hat das Silicon Valley auch gewissermaßen mit groß gemacht. Unser Hauptgeschäftszweck ist nicht eine Virtualisierungsplattform. Wir verkaufen am Ende des Tages IT-Lösungen, sei es Storage, sei es Netzwerk, sei es Server. Wir machen aber auch mittlerweile viel Software, weil das für Kunden auch relevant ist. Und uns ist ja gerade bewusst, dass am Markt die Nachfrage da ist, eine Lösung zu haben, die irgendwo bezahlbar ist, die funktional ist. Und deswegen, wir haben ja auch über die Jahre, also wir sind ja seit geraumer Zeit am Markt mit vertreten, das Vertrauen bei den Kunden aufgebaut. Also wir sind da schon eine Größe aus dem Silicon Valley und wir haben sozusagen auch jetzt die Kunden
gehört. Also für euch ist Vertrauen eine Größe.
Ganz klar. Also genau aus dem Grund, darauf bauen jede Kundenbeziehung auf. Vertrauen in den Hersteller. Und wenn das nicht gegeben ist, dann, man merkt es gerade, was für Wellen das dann schlagen kann. Also uns ist bewusst, Thema Vertrauen extrem wichtig in dem Bereich. Und auf der anderen Seite natürlich auch Thema Kosten. Ist auch eine relevante Sache.
Wir haben schon gehört von den beiden Herren, Elmar, dass Kunden versuchen, die VMware-Lizenzen auf ein Minimum zu reduzieren. Wir haben auch schon mal drüber gesprochen, dass du Kosten natürlich weitergibst an deine Kunden. Wenn ich aber beispielsweise mit der öffentlichen Hand unterwegs bin, dann kann ich nicht einfach wie ein Bäcker sagen, das Mehl ist teurer geworden, das Brötchen muss jetzt mehr kosten, sondern du bist in einem Korsett. Was macht man dann?
Gut, erstmal sollte man sich sortieren, ne? Also dass wirklich bewertet wird, welche Varianten oder welche Wege gibt es überhaupt, aus dieser Falle rauszukommen. Es ist ja nicht einfach mal eben gemacht, dass man die Virtualisierungsplattform wechselt. Also es gibt ganz viele Fakten, warum es genau so ist, wie es da ist. Kostensteigerungen haben mehrere Hintergründe. Ich will jetzt gar nicht mal sagen, dass es falsch ist, wie Broadcom sein Lizenzmodell umgestellt hat. Microsoft hat vor Jahren vorgemacht, ändere mal deine Lizenzierung von pro CPU-Sockel auf pro CPU-Kern, dann profitierst du von dieser Hardware-Entwicklung, die da ist. Also CPUs, die heute eben, ich habe eben in der letzten Folge auch schon mal kurz angemerkt, was für CPUs jetzt gerade im Anrollen sind. Ich kann also auf ganz, ganz wenig Hardware ganz viele Workloads ausführen. Warum soll der Kunde denn auch nicht den Hypervisor dafür bezahlen, dass er jetzt auf einem Server 100 virtuelle Maschinen laufen lassen kann? Microsoft hat das vor Jahren gemacht. Ist gut, auch nicht gut angekommen, weil war auch teurer unterm Strich. Aber die haben es irgendwo im Rahmen behalten. VMware hätte es meiner Ansicht nach auch schon vor Jahren tun sollen, sein Lizenzmodell an die neuen Hardware-Zyklen, wie die auch sich letztendlich entwickeln, anzupassen. Dann wäre das Ganze wahrscheinlich verdaulicher gewesen, anstatt jetzt mit der Brechstange sein Lizenzmodell auf Subscription umzustellen, also nicht mehr Kauflizenzen, dann auf eine Lizenzierung pro CPU-Kern und nicht mehr pro Sockel. Und dann die Kosten auch noch so starr und unflexibel zu gestalten, dass zum Beispiel Public-Kunden, und jetzt komme ich zu deinem Punkt, ich erwarte eigentlich auch, wir als Systemhaus erwarten, dass für Public-Kunden, die ja durch alle von uns auch bezahlt werden, und das Geld kommt ja nicht irgendwo her, dass es da vielleicht auch Sonderkonditionen gibt. Also es war früher normal, dass Krankenhäuser zum Beispiel auf vergünstigte Lizenzen zugreifen konnten. Seit dieser Übernahme gibt es das nicht mehr. Und niemand erklärt einem, warum und ob es jemals wieder dazu kommen wird. Das heißt also, diese Kosten, die kommerzielle Kunden haben, die stemmen das nochmal anders, weil die ja Erträge erwirtschaften. Im Bereich Public ist das Ziel nicht, dass diese Institutionen wie Krankenhäuser oder öffentliche Verwaltung Erträge erwirtschaften. Die sind ja für uns da, um letztendlich unsere Gesellschaft zu organisieren oder uns im Krankheitsfall zu heilen. Dass man die jetzt so abschröpft, das ist natürlich etwas ganz schlecht. Und wie man aus der Falle rauskommt, wir bewerten mit Kunden, wie Jeremy das eben schon mal gesagt hat, welche Workloads verlangen jetzt zwingend, VMware zum Beispiel. Nehmen wir mal ein ganz konkretes Beispiel. Es gibt virtuelle Mobility-Controller aus der Netzwerkwelt. Die sind ausschließlich auf VMware supported. Wenn der Kunde die woanders drauf betreiben würde, kann es vielleicht funktionieren, aber im Fehlerfall wird der Hersteller immer sagen, ja, sorry, können wir nicht nachstellen, das Problem löst dein Problem selber. Also das sind natürlich Dinge, die sollte ich beileibe nicht auf irgendwas anderes schieben. Jetzt haben wir bei der IOK schon seit langer Zeit angefangen, seit dieses Theater losgegangen ist, mal zu schauen, welche Alternativen gibt es denn. Da fallen dann Begriffe wie Proxmox, das ist eine KVM-basierende, also eine Open-Source-basierende Virtualisierungslösung von einem österreichischen Anbieter, die auch Support dafür bieten können. Citrix Xen gab es mal, ist eigentlich mittlerweile kein Thema mehr am Markt. Es gibt Anbieter, die das Ganze aus einer, ja, wie soll ich sagen, eine HCI, also eine Hyper-Converged-Lösung heraus anbieten, wie Nutanix. Da habe ich dann auch einen eigenen Hypervisor, den die auch mit supporten können. Microsoft mit Hyper-V, die jetzt gerade das in der aktuelleren Version gebracht haben und so weiter. Also wir haben uns den Markt wirklich angeschaut. Und Aspekte, die für uns wichtig waren, einmal das Thema Kosten, dann die Funktionalität, also funktioniert es wirklich so wie versprochen. Dann, wie wird das supported? Also kann der Hersteller im Zweifelsfall einen 24/7-Support liefern, weil da laufen unternehmenskritische Workloads drauf, bis hin zu, wie sieht denn das Ökosystem aus? Also der Mike, ich hatte es eben schon auch in der letzten Folge schon mal so mit eingestreut, der achtet schon darauf, wenn wir Lösungen konzipieren, kann ich Daten mit Veeam zum Beispiel so sichern, wie ich es mit VMware machen konnte in einer anderen Virtualisierungsstruktur? Und Stand heute ist die Antwort nein. Also die Integration von dem Platzhirsch Veeam in VMware ist extremst, weil die gemeinsam mal irgendwann gewachsen sind. Und die fangen jetzt erst an, auch für alternative Plattformen Integrationen zu bieten, die mir ermöglichen, sehr schnell Daten zu sichern oder auch mal Wiederherstellungen automatisiert zu testen. Das sind Dinge, die fehlen mir, wenn ich jetzt Proxmox zum Beispiel einsetzen würde oder vielleicht kommt es jetzt in Kürze. Und nehmen wir nochmal Proxmox. Ich habe also sehr viele Kundengespräche dazu. Was habe ich davon von einem europäischen Phänomen, weil Proxmox ist ein österreichisches Unternehmen, das weltweit von den großen anderen Herstellern gar nicht gesehen wird. Die werden dafür niemals diese Akzeptanz aufbringen, wie für etwas, was vielleicht eine HPE gerade macht, weil die eben weltweit unterwegs sind.
Mike, auf dich kommen bewegte Tage zu, oder du bist schon mittendrin.
Ja, ich würde gerne nochmal auf das zurückkommen, was Emma angesprochen hat mit VMware und der Brechstange. Die haben das vor ein paar Jahren schon mal versuchen wollen mit der Memory-Begrenzung. VMware 5.1, wenn ich mich nicht ganz recht erinnere. Da gab es in den Foren ja auch so ein bisschen ja Stress und nein, lass das mal lieber sein. Das haben sie auch wieder zurückgedreht. Wobei man dazu sagen muss, dass das eine ganz andere Zeit war. Die Alternativen gab es zu dieser Zeit nicht in der Marktgröße, wie wir sie jetzt haben. Und jetzt ist es auch so, dass die Backup-Applikationshersteller wie eine Veeam zum Beispiel auch die Unterstützung für eine KVM oder eine Red Hat-basierte Lösung oder auch mittlerweile Proxmox etabliert hat. Das fing 24, also Februar an. Man könnte jetzt überlegen, warum das da Februar 24 war. Aber die Backup-Hersteller haben natürlich schon ihre eigenen Hypervisoren mit integriert, beziehungsweise die Alternativen am Markt mit integriert.
Wenn ich Elmar richtig verstanden habe, dann ist es alles noch nicht in dem Topf, wo es kocht. So wie du es beschreibst, fängt es gerade an zu köcheln.
Das ist korrekt. Also die haben, wenn man jetzt auf Veeam schaut, letztes Jahr im Februar dann auch die Proxmox-Unterstützung mit der neuen Version reingebracht und auch andere Hypervisor, weil die natürlich auch so ein bisschen VMware-abhängig sind und natürlich ihr Kundenumfeld mit den anderen Hypervisoren auch bedienen möchten. Die Anfragen sind da und das wird auch noch mehr werden. In der 13er-Version gibt es auch noch ein, zwei Überraschungen. Darf ich jetzt nicht so viel dazu sagen, aber die gucken halt, dass die ihr Kundenumfeld auch bedienen können mit den Lösungen, weil die haben natürlich auch eine gewisse Marktsättigung erreicht und wenn ich wachsen will, muss ich halt natürlich neue Features und neue Produkte am Markt etablieren und auch neue Lösungen integrieren.
Also wenn ich euch drei jetzt richtig verstehe, nach der ganzen Kritik an VMware, Broadcom, Lizenzen und was da alles dranhängt, ich sollte eine Investition möglicherweise noch ein bisschen rausschieben, weil Alternativen sind auf dem Weg. Habe ich das richtig kapiert?
Sie sind nicht nur auf dem Weg, sie sind jetzt da und werden mit Hochdruck weiterentwickelt, sagen wir es mal so. Also viele Kunden, die ich jetzt gerade auch habe, die haben noch mal so ein bisschen in den sauren Apfel gegriffen und gesagt, ja gut, komm, in den sauren Apfel gebissen und gesagt, ja, dann kaufen wir noch mal ein Jahr VMware oder lizenzieren es halt noch mal für ein, zwei Jahre durch und gucken mal, wo wir dann rauskommen. Und jetzt ist es so am Markt, natürlich, viele Hersteller wollen das Momentum mitnehmen und wir haben es ja heute schon ein, zwei Mal gehört, HP hat einen eigenen Hypervisor mittlerweile. Ist genauso KVM-basierend auch, also sprich, wir haben uns Open Source, etablierte Open Source Tools genommen, die ganze aber Enterprise Ready gemacht. Ein großes Thema, was Unternehmen mit Proxmox haben, ist ja, das Ganze ist irgendwo nicht supported von Herstellern. Und da kommen wir wieder in die Phasen, gut, möchte ich mir eine Umgebung hinstellen, die nicht supported ist? Auch wenn es vielleicht nicht kritische Workloads sind, brauche ich am Ende Know-how, brauche am Ende natürlich auch eine gewisse Toleranz dafür, dass mal was ausfallen kann und vielleicht auch etwas länger stillsteht, weil ich keinen Support vom Hersteller bekomme.
Aber der Support kommt.
Sie sind auf dem Weg, das mit in den Support zu nehmen. Auch generell, was wir für unterbrechungsfreie Stromversorgungslösungen, die spielen ja auch eine große Rolle, um meine Infrastruktur abzusichern. Dort wird der Support und die Integration nicht auf sich warten lassen.
Elmar, du hast zwar ein paar graue Haare, aber jetzt wachsen die nicht mehr, weil wir jetzt, sag ich mal, optimistisch mit Alternativen im Rücken nach vorne blicken können?
Also gerne, wie wir jetzt schnell losrennen würden, werden wir das nicht tun. Also wir sind eher konservativ gestrickt und das hat sich schon über die letzten 20 Jahre immer wieder bewahrheitet, dass man lieber erstmal einen Schritt langsamer gehen sollte und nicht in irgendeine Richtung rennt, nur weil es gerade attraktiv erscheint. Wir machen eigene POC-Installationen bei der IOK. Wir haben Hardware-Systeme bei uns stehen, wo dann Mike und seine Kollegen die Möglichkeit gerade haben, damit zu spielen, was da gerade kommt. Wir haben auch Alternativprodukte im letzten Jahr schon gemenschmarkt und ich muss sagen, wir haben einen Großteil einfach nur verworfen. Also Proxmox über Nutanix und was weiß ich. Wir haben das alles angeschaut und haben überall einen Pferdefuß gefunden. Sei es jetzt die Kosten, wenn ich einen Hersteller-Support für die Lösung haben möchte, lässt sich der Hersteller das bezahlen, waren im Regelfall genauso hoch wie die Kosten der aktuellen VMware-Lizenzen. Also wenn Kosten der Treiber sind, beim Kunden die Lösung zu ersetzen, wäre es ja nicht wirklich intelligent, dem die alternative Lösung hinzustellen, die das gleiche Problem verursacht. Also als wir dann von HPE erfahren haben, dass die einen Hypervisor bringen, sehen da jede Menge Chancen. Zum einen, HPE ist ein extrem etablierter Hersteller. Ich glaube auch nicht, dass eine HPE mal ebenso übernommen werden kann, so wie das bei VMware passiert ist. Wir haben extremes HPE-Know-how im Hause. Die Produkte aus einer Hand supportet zu bekommen, die im Rechenzentrum stehen, ist ein riesiger Mehrwert. Wenn ich also einen Hersteller habe, der mir von unten vom Netzwerkswitch über die Server, über Storage-Systeme, die Virtualisierungsplattform und so weiter alles aus einer Hand liefern und supporten kann, wird das im Fehlerfall immer dazu führen, dass Probleme schneller gelöst werden. Das ist ein hartes Argument. Und jetzt sehe ich, dass die Lösung einfach noch nicht ganz so weit ist, wie wir sie brauchen, damit wir damit bei unseren Kunden produktive Infrastrukturen betreiben. Aber die neuen Releases, die da angekündigt sind, bringen uns genau das, was jetzt noch fehlt, wie zum Beispiel eine 100% funktionierende und ausgefeilte Backup-Anbindung. Und das sind Details, die da für uns wichtig sind, die aber beim Kunden hinterher genau den Unterschied machen, ob ich in der Lage bin, storage-basierte Snapshots wegzusichern. Das ist immer ein wildes Wort. Der Effekt ist, dass sich meine Zeitfenster fürs Backup von 2 Stunden vielleicht auch 5 Minuten reduzieren. Das ist hinterher im laufenden Betrieb ein echter Mehrwert für den Kunden. Und solange so etwas noch nicht da ist, sind wir zögerlich, einem Kunden die eine Lösung wegzunehmen und durch etwas zu ersetzen, wo ich dann vielleicht hinterher nicht mehr den Schönheitspreis gewinnen kann. Gut, da wo es notwendig ist, werden wir schneller loslegen, aber wir werden erstmal mit kleineren Kunden anfangen, um dann zu beweisen, also die Kunden sind sich dessen sehr bewusst, die das mit uns machen, dass die Lösung auch das macht, was die Firma HPE verspricht. Aber da gehen wir von aus.
So, ihr Buben, ehe ihr mich komplett ratlos zurücklasst. Jetzt schauen wir ein bisschen nach vorne. Wenn ich das als Geschäftsführer, als Controller oder wer auch immer höre und muss letztendlich das Budget freigeben, läuft es darauf hinaus, dass man zähneknirschend das verlangt, was VMware haben will, und dann kommt irgendwann die HPE und löst das Ganze ab?
Also unsere Agenda sieht Stand heute so aus. Und sollte die Entwicklung dieses HPE, also VME nennt sich das Produkt, Virtual Machine Essentials, habt ihr es, glaube ich, genannt, sollte das jetzt unseren Erwartungen entsprechen, dann müssen wir natürlich unseren Kunden nochmal erklären, was es ist und auch deren Erwartungshaltung dann erfüllen. Dann glaube ich schon, dass der Zug ganz stark in die Richtung fahren wird, weil die Alternative bei VMware zu bleiben für viele schon verbrannt ist. Und es wird zähneknirschend gerade investiert und es werden Lizenzen verlängert. Aber sobald alternative Lösungen da sind, die jetzt, das ist sehr subjektiv unsere Sichtweise, die aber unseren Qualitätsansprüchen entsprechen, werden wir unsere Kunden natürlich darüber aufklären.
Alternative Lösung ist das Stichwort. Mike und Jeremy, ihr wart gerade in Wien, wie ich gelernt habe, nicht eine schlichte Hausmesse, sondern die New York Fashion Week der IT-Branche. Was habt ihr in der Pipeline, was habt ihr mitgebracht an Wissen? Jeremy zuerst, was macht dein Unternehmen?
Also eine ganz klare Impression, die wir in Wien wahrgenommen haben, ist ein extrem hohes Interesse in der Partnerlandschaft. Also die Säle waren die größten, die wir hatten, wo die VME, also Virtual Machine Essential Vorträge gehalten wurden. Und das hat nicht mal ausgereicht. Da standen die Leute teilweise drin und haben sich informieren lassen, was wir da wirklich genau in den Markt bringen. Also man merkt, es ist eine riesen Nachfrage da. Und die Leute sind auch verdammt interessiert. Und ja, was bringen wir heute mit? Also wir bringen Stand heute eine Lösung mit, die sozusagen für einen kleineren Mittelständler schon mal die essentiellen Virtualisierungsfunktionalitäten mit sich bringt. Also die Plattform kann sozusagen hat Hochverfügbarkeitsfunktionalitäten mit drin, hat dynamisch sozusagen, kann gucken, wo sollte mein Workload laufen. Wenn ich jetzt einen Cluster aus 3, 4 Servern habe, wird automatisch geschaut, welcher Server hat noch Ressourcen, um eine virtuelle Maschine zu betreiben. Ich kann meinen Storage über iSCSI Fiber Channel anbinden. Also alle wichtigen Aspekte sind dabei. Natürlich, wir haben es gerade von Elmar gehört, essentiell sind auch Backup-Integration. Wir sind gerade dabei mit den großen Leuten am Markt, unter anderem natürlich auch Veeam. Die verproben gerade in der Beta die Integration zu unserem Hypervisor. Weil ohne Backup läuft da erstmal gar nichts. Das sind wir uns bewusst. Und natürlich auch weitere Integrationen. Also es ist ja nicht nur ein Standalone-Hypervisor, sondern ich brauche Integration, ich brauche Applikationssupport und Co. Das ist uns sehr wohl bewusst. Und wir sind da gerade mit Hochdruck dran, diese ganzen Zertifizierungen und Abhängigkeiten sicherzustellen.
Ich stelle mal stellvertretend für Mike die Frage, wann ist es soweit?
Wir sprechen nur bei HPE immer von einer, auf der Roadmap von Next, Soon and Future, sozusagen diese drei Aspekte. Und das wird dann priorisiert in den internen Entwicklungsteams. Und gerade bei diesen essentiellen Sachen, Backup-Integration und gewisse Funktionalitäten, die einfach, wir haben das Produkt jetzt rausgebracht, ist seit vorgestern offiziell verfügbar im deutschen Markt. Und natürlich kriegen wir viel Feedback von Kunden, von Partnern. ja, wir haben uns angeguckt, wir würden gerne diese Funktionalität noch haben. Ja, das wäre auch noch eine tolle Sache. Und ah ja, wir würden auch gern das haben. Da wird jetzt intern ganz, ganz viel priorisiert und geschaut. Wir reden aber da so in einem Zeitfenster von, sagen wir mal, 4 bis 6 Monaten, wo da wirklich eine ganze Menge sich nochmal tun wird.
Mike, reicht dir next, soon, in future? Oder hättest du es gerne ein bisschen konkreter?
Gut, ich war ja auch in diversen VME-Sessions in Wien auf der HPE Tech Jam. Und die Roadmap ist mir natürlich gut im Gedächtnis geblieben, was danach kommt. Und das Jahr 2025 wird für VME und dessen Partner ein sehr spannendes Jahr werden, weil die Features sind auf der Roadmap angekündigt, wie Backup-Integration, weitere Features. Daher denke ich, dass das Jahr 25, will mich nicht wiederholen, ein sehr spannendes Jahr wird und auch für die Kunden interessant werden könnte. Also ich gehe schon davon aus, dass wir Ende 25, Anfang 26 womöglich das eine oder andere Projekt mit VME begleiten werden.
Das heißt, es gibt die Alternativen, wir müssen uns nur noch ein bisschen gedulden.
Das ist korrekt.
Elmar, für dich als Vertriebler, du hättest es gerne schneller, oder?
Gerne gestern, ja. Aber ich bin ja auch in der Realität angekommen irgendwann. Und wir werden unsere Kunden auf keinen Fall irgendwo hindrängen. Also das muss eine ganz bewusste Entscheidung sein. Und ob es darum geht, ein Storage-System auszutauschen oder einen Server oder irgendeine Applikation, das muss schon Hand und Fuß haben. Also von daher, wir gucken uns jede Kundensituation einzeln an. Und bei einigen Kunden drängt es mehr als bei anderen. Und da, wo es mehr drängt, ist zum Beispiel wieder der besagte Bereich Public. Wir betreuen diverse Krankenhausverbünde als Kunden. Und dieser Kostendruck wird dahin führen, dass die ihren Support vielleicht einfach nicht verlängern werden für die Applikation oder für die Plattformen, die jetzt gerade im Einsatz sind. Die fahren also auf Risiko. Das heißt, die Lösung hält dann nicht plötzlich an, weil ich von der alten Lizenz den Support nicht verlängere. Aber ich kriege keine Software-Updates mehr. Das bedeutet, ich mache mich angreifbar in puncto Cybersecurity. Ich habe, wenn Funktionsprobleme da sind, keinen Hersteller-Support. Und auch wenn wir bei der IOK diverse Leute haben, die sehr tief im VMware drin stecken und auch entsprechendes Know-how haben, können die keine Software-Bugs fixen. Das heißt also, der Kunde hat einen extremen Druck. Was soll er aber machen? Also das Geld kommt jetzt nicht plötzlich irgendwie vom Himmel oder es wird ein Sondervermögen geschaffen, um Krankenhäuser jetzt auch noch in dem Bereich zu sanieren. Der Druck wird so hoch sein, dass die wahrscheinlich sogar mit als erstes loslegen werden.
Jeremy, du musst an die Werkbank, oder?
Wir haben auf jeden Fall ein paar Hausaufgaben mitbekommen aus unserer Kunden- und Partnerlandschaft, was sozusagen essentielle Features sind, die mit dabei sind und also da noch mit rein müssen sozusagen, keine Frage. Nichtsdestotrotz, was so keiner am Markt kann, ist diese tiefe Integration mit VMware. Das ist, denke ich, eine Sache, die sollten wir auf jeden Fall mal noch mit berücksichtigen. Wenn ich also irgendwo Funktionalitäten habe, die ich Stand heute nur VMware liefern kann, Supportabhängigkeiten, Anwendungssupport und Co., dann ist es mittlerweile möglich, mit unserem HPE VME Hypervisor sozusagen eine VMware-Umgebung und eine VME-Umgebung parallel, hybrid zu betreiben. Kann also dort auch schon mal anfangen zu schauen und ich bin mir sicher, jeder Kunde wird irgendwo rudimentäre Mainstream-Applikationen haben oder Mainstream-Anforderungen haben, die auf unserem Hypervisor-Stand heute schon laufen können. Und wenn ich mir damit alleine schon beispielsweise mal 2 Server sparen kann, die ich lizenzieren muss, spare ich mir schon mal eine Menge an Lizenzkosten bei VMware. Und ich gehe voll mit, das ist genau die richtige Herangehensweise, womit auch die IOK, denke ich, groß geworden ist, Kunden nicht immer das neueste, tollste Produkt zu verkaufen und zu sagen, ja, mach das mal, da haben wir gerade gut Quote drauf. Sondern da geht es ja auch wirklich darum, die richtige Lösung für den Kunden zu finden. Und da sollte man sich rantasten, internes Know-how aufbauen, wie es der Mike macht und sein Team. Und das ist essentiell. Nichtsdestotrotz stand heute einfach auch schon ein Hypervisor, der Funktion realisieren kann. Und ich bin mir sicher, gerade im breiten Mittelstand schon einiges an Metern machen kann.
Das war schon fast ein Schlusswort. Meine Herren, wir haben 2 Folgen aufgezeichnet von IT auf die Ohren, haben bei der Geschichte der Virtualisierung angefangen und sind beim Ausblick. Was noch fehlt, sind eure Schlussworte, Elmar. Was brennt dir unter den Nägeln?
Was brennt mir unter den Nägeln? Natürlich möchte ich bei meinen Kunden Probleme lösen. Meine typische Rolle ist gar nicht mal die eines Verkäufers beim Kunden, sondern ich berate Kunden in eine Richtung, die unserer Auffassung nach den Kunden in eine bessere Position versetzt, was Kosten angeht, Funktionalität und so weiter. Also wie man IT wirtschaftlich betreiben kann, um den Unternehmenszweck besser erreichen zu können. Das ist der Job. Das macht der Mike technisch, ich mache das vertrieblich. Wir haben andere Kollegen, die da in anderen Sparten unterwegs sind, im Bereich der Security. Es muss alles dem Unternehmenszweck dienen. Und wenn ich dazu beitragen kann, indem wir die Virtualisierungsplattform möglichst schnell austauschen gegen etwas, das beim Kunden mindestens genauso gut funktioniert, Kosten senkt, ist das durchaus ein Beitrag zum Unternehmensgewinn dieses Kunden. Und das ist auch ein Antrieb, den wir bei uns haben. Also dieser Frust aus den letzten anderthalb Jahren, den können wir damit ganz schnell auflösen und meine Kunden werden sich vermutlich dafür auch mal bedanken, dass wir solche Wege aufzeigen. Was ich übrigens aber auch noch ganz spannend finde, ist, dass was eine HPE da gerade tut, ist ja, der Jeremy hatte zwischendurch mal fallen lassen, Private Cloud Business Edition oder Private Cloud Enterprise. HPE formt gerade ein Ökosystem, was an, wenn ich das mal so ein bisschen von oben herab betrachte, es gibt eine Plattform, von der aus ich alle meine IT-Systeme einheitlich managen kann. Und der Hypervisor war genau das, was noch fehlte in dieser Plattform. Also, dass ich sagen kann, ich puzzle mir da was zusammen. Und ich habe mal einen tollen Workshop mitgemacht bei HPE. Da haben wir mit Lego-Bausteinen gespielt. Also es ging darum, es ging zwar um Storage-Systeme, hat aber ganz gut gezeigt, wie man IT eigentlich sehen kann, dass ich eben mit den vorhandenen Dingen etwas zusammenbauen oder umbauen kann, damit es danach besser wird. Und das ist meine Vision gerade. Ich möchte das eine Lego-Klötzchen rausnehmen und durch ein anderes ersetzen und danach sollte die Lösung entweder besser sein oder besser und günstiger.
Ich bin immer dafür, dass die Lösung beim Kunden zählt, dass diese dann auch umgesetzt wird und dass das dann auch alles im Zusammenspiel für den Kunden unterstützt wird, gemanagt werden kann und natürlich auch kosteneffizient ist.
Jeremy, auf dir ruhen die Hoffnungen nicht nur der IT-Kunden von der IOK, sondern ja einer ganzen Branche, dass ihr eine Alternative zu denen schafft, die Vertrauen verspielt haben.
Ganz genau. Und ich finde, Elmar hat das auch super zusammengefasst. Also am Ende des Tages soll es darum gehen, dass ein Kunde eine Lösung bei sich im Rechenzentrum stehen hat. Die fängt irgendwo auf dem Blech an, sei das das Storage-System, sei das der Server, sei das der Switch, geht über die Virtualisierungslösung und Applikation weiter. Und das sollte am Ende des Tages, da bin ich auch fester Überzeugung von, dass den Unternehmenszweck des Kunden dient und natürlich irgendwo erstmal funktionieren und auf der anderen Seite auch irgendwo budgetschonend sein. Wird ein spannendes Jahr, um es mit Mikes Worten zu sagen. Also 2025, da kommt ein bisschen was auf die Leute zu. Und ich kann dann nur jedem raten, der mit der Preispolitik von VMware nicht zufrieden ist oder mal gucken möchte, was es für Alternativen gibt, geht auf eure IOK-Ansprechpartner zu. Die holen HPE gerne mit ins Boot und dann schauen wir uns das gemeinsam an.
Das war der Werbeblock. Ich danke den Herren herzlich. Mike Unger, Elmar Steiner von der IOK. Jeremy Masso von HPE. Die 21. Folge war das mittlerweile von IT auf die Ohren. Ich freue mich schon auf die nächste, aber zum Thema Virtualisierung nochmal der Tipp. Folge 20 mit dem geschichtlichen Exkurs von Jeremy zur Geschichte der Virtualisierung. Wo haben wir eigentlich angefangen? Ist auch ganz hörenswert. Auf bald. IT.
Wir automatisieren. Wir nehmen dir Komplexität raus. Wir bringen die Sicherheit rein.
Die Netzwerkleute, immer die sehr innovativen waren.
Da brechen wir eigentlich die Barrieren auf.
IT auf die Ohren.